Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Jedes Grundschulkind, das im Jahr 2026 eingeschult wird, hat anders als heute einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung. Um diesen Ausbau zu stemmen, braucht es nicht nur gute Konzepte, sondern auch qualifiziertes Personal. Mehr als 100.000 zusätzliche Fachkräfte seien erforderlich. Das hat die Bertelsmann Stiftung in dieser Woche vorgerechnet. Doch schon heute ist die Personaldecke vielerorts dünn. Was heißt das für die Ganztagsbetreuung? Vor welchen Herausforderungen steht sie bereits jetzt und in Zukunft? Welche Angebote brauchen bzw. wünschen sich Kinder und ihre Eltern? Was macht einen guten Ganztag aus? Was meinen Sie? Sie können uns schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns gern an unter 00800 4464 4464. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Vor welchen Herausforderungen steht die Ganztagsbetreuung bereits jetzt und in Zukunft, wenn jedes Grundschulkind ein Recht auf einen Platz hat? Und warum es sich lohnt, diese Herausforderungen zu meistern? Auch das wird uns hier in der Gesprächsrunde in Campus und Karriere beschäftigen. Und da können Sie sich gerne einklinken unter der Nummer 00800 4464. 4464, noch einmal die Nummer 00800 4464 4464. Und ich begrüße dazu folgende Gäste. Falk Radisch, Professor für Schulpädagogik an der Universität Rostock. Als Bildungsforscher beschäftigt er sich seit mehr als 20 Jahren in diversen Studien mit dem Thema Ganztag. Hallo, Herr Radisch.
Hallo.
Mike Menke kennt Ganztagsbetreuung aus der täglichen Praxis. An der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding koordiniert er das dortige Angebot. Hallo, Herr Menke.
Einen wunderschönen guten Tag. Aber ich muss kurz korrigieren, mein Vorname ist Mieke und nicht Mike.
Mieke, das muss ich mir merken, Herr Menke. Okay. Und außerdem noch Christiane Gotte bringt in diese Runde die Erfahrungen und Wünsche der Eltern mit ein, und zwar in ihrer Funktion als Vorsitzende des Bundeselternrats. Herzlich willkommen, Frau Gotte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, Herr Radisch, starten wir doch mal mit einem Besuch im Ganztag, so wie er sich heute in vielen Regionen Deutschlands abbildet. Wie läuft er in der Regel ab? Welche Modelle, Angebote gibt es?
Wir verfügen in Deutschland über ein sehr vielfältiges Angebot im ganztägigen Bereich, vor allen Dingen in dem Bereich, über den wir ja reden, nämlich den Grundschul- oder Primarbereich. Wir finden da sehr viele ganz unterschiedlich gestaltete und auch zeitlich im Umfang ausgestaltete Ganztagsmodelle. Im Wesentlichen überwiegend in einem, man würde sagen, offenen Format, also mit einer gewissen Wahlfreiheit. Aber es gibt da sehr vielfältige Konzepte und ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit wir die Schulen in die Lage versetzen, da entsprechend auf die Situation der Schülerinnen und Schüler vor Ort eingehen zu können.
Gibt es denn irgendwelche Konzepte, die sich besonders bewährt haben?
Besonders bewährt kann man eigentlich so in dieser Form nicht sagen. Das sind auch immer wieder die Befunde aus der Ganztagsschulforschung, dass wir ganz unterschiedliche Herausforderungen an den Schulen haben und wir deshalb in einer großen Breite relativ wenig sagen können über den Erfolg einzelner Modelle. Das Modell muss zur jeweiligen Schule passen. Und ich glaube, das ist das entscheidende Kennzeichen für die Qualität, dass die Schule sich ganz begründet und ganz dezidiert mit ihren eigenen Herausforderungen und Möglichkeiten auseinandersetzt und dann ein entsprechend gut begründetes Ganztagsmodell entwickelt.
Mhm. Aber jetzt vielleicht mal, dass man es für die Leute, die momentan noch keine Kinder im Ganztag haben oder vielleicht jetzt auch in absehbarer Zeit nicht mehr haben werden, weil schon Eltern oder Großeltern, wie muss man sich so ein Ganztagangebot vorstellen? Also wenn wir zum Beispiel, es gibt ja so unterschiedliche, gebundener Ganztag oder offener Ganztag, werden wir wahrscheinlich heute auch noch ein bisschen drüber reden, dass man da sich vielleicht unter diesen Modellen schon mal ein bisschen was vorstellen kann.
Also wir unterscheiden in Deutschland ganz grob, aber ich finde die Unterscheidung eigentlich gar nicht gut, zwischen gebundenen, teilgebundenen und offenen Ganztagsangeboten. In einer gebundenen Ganztagsschule ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler, die an diese Schulen gehen, verpflichtend an allen Angeboten teilnehmen. In der Regel in einer Öffnungszeit von Schulbeginn bis ungefähr 15, 16, 17 Uhr. Das kommt regional ein bisschen auch auf die entsprechenden Regelungen in den Bundesländern an. Und dann werden in diesem Zeitraum entsprechend Unterricht und außerunterrichtliche Angebote miteinander rhythmisiert angeboten und den Schülerinnen und Schülern damit entsprechende Möglichkeiten eröffnet. In einem teilgebundenen Modell gilt das nur für einen gewissen Teil von Schülerinnen und Schülern. Zum Beispiel für bestimmte Züge, also Klassen, die parallel sind. Das sind dann 2 oder 3 Klassen in einem Ganztagsbetrieb und andere nicht. Oder gerade in kombinierten Schulformen finden wir häufig dann teilgebundene Schulen, die für bestimmte Schulstufen ein solches Angebot vorhalten und für höhere Klassenstufen in der Regel dann eben nicht mehr. Und im offenen Ganztagsbereich ist es so, dass man da die Wahlfreiheit hat, an den entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten, die dann auf den Nachmittag beschränkt sind, auf einer freiwilligen Basis sich verpflichten, zum Beispiel für ein halbes oder ganzes Schuljahr teilzunehmen. Mhm. Das schränkt dann natürlich aber auch die pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten ein, weil wir dann natürlich den verpflichtenden Unterricht im Block am Vormittag abhalten müssen und die ergänzenden ergänzenden außerunterrichtlichen Angebote auf den Nachmittag beschränkt bleiben müssen.
Mhm. Gehen wir mal weiter zu Herrn Menke. Schauen wir mal ganz praktisch rein. Wie läuft das bei Ihnen, wenn wir bei Ihnen zu Besuch jetzt wären? Also wie offen, wie teilgebunden? Also welches dieser Modelle fahren Sie?
Also tatsächlich sind wir eine offene Ganztagsschule. Für die Klassen 1 bis 6 ist es ja mit denen so geregelt. Und wir haben uns ganz bewusst als für den Weg der offenen Ganztagsschule entschieden, weil wir denken, Eltern sollen auch mal die Möglichkeit haben, den Nachmittag mit ihrem Kind zu verbringen. Oder ein Kind soll um einen Sportverein zu gehen. Aber was uns noch viel wichtiger ist an der Stelle, ist, dass es so eine gewisse Freiwilligkeit der Kinder gibt. Sie möchten wirklich auch zu uns kommen. Und wir haben, obwohl wir eine offene Ganztagsschule sind, eine Betreuungsquote von über 90% am Nachmittag. Und am Vormittag machen wir auch Angebote. Und von daher, wir überlegen immer, ob das gebundene System für uns vielleicht die Dinge leichter machen würde. Aber wir finden so die Freiwilligkeit der Kinder, die steht bei uns stark im Vordergrund.
Welche Angebote machen Sie den Kindern denn konkret? Also Sie verteilen die, habe ich jetzt schon mal rausgehört, über den ganzen Tag. Wie sehen die vielleicht morgens aus und dann vielleicht im Nachmittagsbereich eher?
Also es fängt tatsächlich morgens um 6 an. Da sind die Angebote noch ein bisschen eingeschränkt, weil alle noch ein bisschen müde sind. Aber da ist es eher so das individuelle Gespräch mit den Kindern. Und ab 7:30 Uhr begrüßen wir dann die Kinder in der Schule. Jedes Kind darf kommen, muss aber nicht kommen. Und wir führen auch da einzelne Begrüßungsgespräche oder auch mal kleine Konfliktgespräche oder Probleme werden beredet, bevor um 8 Uhr das Morgenband bei uns losgeht. An der Stelle werden bei uns an der Schule die Schulaufgaben gemacht. Das geschieht durch Lehrerinnen und Erzieherinnen, die da schon im Einsatz sind. Und dafür haben wir keine Hausaufgaben mehr an der Schule. Und dann gehen so die Angebote von dem Ganztagspersonal oder von den Erzieher und Erzieherinnen in den Pausen los, dass sie einfach 8 verschiedene Angebote den Kindern bieten, dass nicht alle Kinder gleichzeitig auf den Hof müssten. Und am Nachmittag oder sagen wir mal ab 12 Uhr, dann gehen die Angebote direkt aus dem, was sie jetzt Ganztagsbetreuung nannten, los. Und da gibt es AG-Angebote, Kreativangebote, da wird getanzt, da wird auch Theater gespielt und so zieht sich das den ganzen Tag bis 16 Uhr. Und um 16 Uhr beginnt dann die Spätbetreuung, die bis 18 Uhr geht.
Damit wir mal eine Vorstellung haben von der Größenordnung, sagen Sie doch mal, wie viele Kinder und wie viel Personal Sie da quasi beschäftigen, damit das alles rund läuft. Wir haben ja von der Bertelsmann Stiftung dieser Woche gehört, 100.000 mehr an Erziehenden brauchen wir, wenn das ab 2026 sukzessive aufgestockt werden soll und ein Ganztagsanspruch für alle Kinder, die es eben brauchen oder wollen, geben soll?
Also wir haben ja praktisch in Berlin den Ganztagsanspruch schon umgesetzt. Also jedes Kind, was will, bekommt auch einen Platz. Da ist eine gewisse Bürokratie nötig, aber auch da helfen wir den Eltern dabei übrigens. Ansonsten haben wir an der Schule knapp 600 Kinder und im EFEP-Bereich, so heißt es in Berlin, also ergänzende Förderung und Betreuung, sind es etwas über 500 jetzt. Und das Ganze wird gestemmt von ca. 70 Lehrerinnen und ca. 55 Erzieherinnen.
Frau Gotte, welche Erwartungen haben denn Eltern aktuell an Ganztagsangebote?
Ja, natürlich, dass das Kind gut betreut ist, dass es in einer sicheren Umgebung ist. Das ist auch für Eltern ganz wichtig. Und natürlich, dass das Kind eben auch Angebote, die vielleicht Eltern auch entlasten, wie zum Beispiel, dass im Rahmen des Ganztagsunterrichtes zum Beispiel auch Musikangebote. Ne? Da müssten sonst die Eltern vielleicht durch die halbe Stadt noch fahren oder über Land, um die nächste Musikschule, um in die nächste Musikschule zu kommen. Und dass das vielleicht auch im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Ganztagsschule angeboten wird.
Haben Sie denn eine bestimmte Präferenz? Soll es eher gebunden, soll es freiwillig sein? Wo geht da Ihre Wunschliste hin sozusagen?
Freiwillig. Also,
so ähnlich wie Herr Menke das auch gerade formuliert hat und auch bei seinen Eltern festgestellt hat.
Mhm. Ja, das ist ganz klar, wenn die Eltern Zeit mit ihren Kindern verbringen können und wollen, dann noch eben entsprechend Entschuldigungen zu schreiben. Ne? Das ist dann ja ein vermehrter Aufwand. Oder Eltern machen sich dann Sorgen, was passiert. Das ist ja ein Schulangebot dann, das ist ja verpflichtend eigentlich. Und dann nehme ich mein Kind raus und da sind bei einigen Eltern dann die Hürden schon wieder im Kopf, ne? Ich denke nicht, dass es problematisch ist, aber das, wir sagen immer niederschwellig, ne? Und freiwillig. Das gefällt in der Elternarbeit gut.
Und wie zufrieden sind Sie so aktuell? Also Sie hören sich ja bundesweit um in der Elternschaft. Was sind da so die Hauptklagen und wo gibt es aber auch vielleicht viel Lob?
Ja, das ist halt, wir haben ja den Überblick eigentlich über alle Bundesländer bis auf Niedersachsen. Wir sind als Dachorganisation für 15 Bundesländer da. Und es ist sehr unterschiedlich. Natürlich haben wir eine andere Situation in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten. Das hat die Bertelsmann Stiftung ja auch entsprechend rausgefunden. Ne? Bei uns sind ja nur 26.000 Fachkräfte erforderlich und eigentlich auch nur, weil wir einen anderen Schlüssel haben. Ich glaube, in den alten Bundesländern waren es, wir hatten 14, glaube ich. Da kam eine Betreuungskraft auf 14 Schüler. Und das war fast doppelt so viel, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das heißt also bei uns, ich selbst komme aus Mecklenburg-Vorpommern, müsste eigentlich, sag ich mal, der Schlüssel angepasst werden. Dafür würden die Fachkräfte gebraucht und natürlich auch die Qualität, ne, des Ganztags heben. Und die Plätze in den alten Bundesländern müssten natürlich neu geschaffen werden. So und so ist auch die Situation im Bundeselternrat, dass wir aus dem Süden und aus dem Westen und auch aus der Mitte natürlich hören, dass die Angebote von und hinten nicht ausreichen, dass viel mehr Eltern ihre Kinder in den Ganztag geben würden, wenn es denn genug Plätze gäbe. Und in der die Klagen aus den neuen Bundesländern, die sind eigentlich nur qualitativ. Da wünschen sich die Eltern eben, dass die Feuerwehr in den Ganztag eingebunden wird oder dass eben die Sportgruppen dann eben in den Ganztag eingebunden werden. Oder in Berlin aus den Großstädten wissen wir natürlich, da gibt es ja ganz tolle Konzepte und neue Konzepte an Projektschulen. Da kommen ja sogar die Ergotherapeuten und die Logopäden an die Schule. Und das ist natürlich für Eltern eine unglaubliche Entlastung, wenn sie dann eben in dem Sinne Qualitätszeit mit ihrem Kind verbringen können und nicht noch nach der Schule zu den Therapien hetzen müssen.
Mhm. Herr Radisch, Sie haben ja auch im Zuge mehrerer Studien, haben Sie auch oder kennen Sie Studien, wo halt auch die Eltern befragt wurden. Ist das so das ähnlich das Bild, was Frau Gotte da beschreibt?
Ja, also das deckt sich mit dem, was wir auch aus den Forschungsergebnissen kennen. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn das anders wäre, um mal ganz klar zu sagen. Wir wissen, dass Eltern vor allen Dingen schätzen, und das können wir auch mit zahlreichen Studien immer wieder zeigen, dass die ganztagsschulischen Angebote auch für eine Entlastung des Familienlebens sorgen. Also einerseits, dass natürlich die außerschulischen Bildungsangebote auch an einem Ort gebündelt werden können. Man muss auch ganz deutlich sagen, es geht ja nicht nur darum, dass wir in Schule Unterricht oder unterrichtliches Lernen verlängern, sondern dass wir die Schule auch wahrnehmen als einen Ort, an dem wir verschiedenste Bildungsmöglichkeiten und auch verschiedenste Bildungsanbieter miteinander kombinieren und in Kontakt bringen können. Und die Entlastung des Familienlebens bezieht sich aber eben auch darauf, dass schulbezogene Sachen wieder zurückverlagert werden in die Schule. Herr Menke, der aus meiner Sicht übrigens eine gebundenere Schule als manche gebundenen Schulen anbietet.
Ja, da haben Sie recht.
Und von daher mag ich diese Unterscheidung eigentlich gar nicht. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, Herr Menke hat ja angesprochen, es gibt keine Hausaufgaben mehr. Wir wissen, dass solche Dinge auch ganz großes Stress und Konfliktpotenzial in Schulen ausgelöst haben. Und als wir nach dem Jahr 2001 angefangen haben mit groß angelegten Studien, zum Beispiel der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen, dann war das einer der ersten Befunde, die wir ganz klar zeigen konnten, dass die Familien sich entlastet fühlen, dadurch, dass die Schulen sich wieder in der Verantwortung sehen für die schulbezogene Bildung.
Mhm. Aber was ich mir schwer vorstelle, es gibt ja jetzt die Situation, manchmal ist man vielleicht froh als Elternteil, wenn man überhaupt ein Ganztagsangebot einen Platz vorfindet. Das soll sich ja jetzt ändern. Wenn man aber so, sagen wir mal, wie in manchen Räumen doch die Qual der Wahl hat, sich Schulen anguckt, jetzt vielleicht mal so serviceorientiert gefragt für die Eltern, die das in den nächsten Monaten und Jahren tun müssen. Woran erkennen denn Eltern, ob das, was ihnen da geboten wird, ein guter Ganztag ist für ihre Kinder?
Also ich glaube, man tut als Eltern immer gut daran, sich zunächst mal mit der Schule auseinanderzusetzen, auf der Basis der Informationen, an die man leicht rankommt. Die Schulkonzepte zum Beispiel, die man über Internetseiten finden kann.
Bei die finde ich immer sehr geduldig. Also ist jetzt nicht mehr Papier, dann ist es eben die Webseite, die geduldig ist. Also wenn ich das jetzt mal im Praxisabgleich sehe, merkt man da schon manche Differenzen, ja.
Moment, das ist ja nur der erste Schritt, also das ist der erste Eindruck. Und dann ist es im zweiten Schritt ganz, ganz wichtig, das abzugleichen mit dem, was man selbst wahrnimmt an der Schule. Mhm. Ich glaube, es ist in jeder Schule möglich und mittlerweile auch mit relativ wenig Aufwand, wenn man mal von den Corona-Regeln absieht, in einer Schule mal vorbeizuschauen und einfach mal zu schauen, wie es in dem Gebäude ist. Dann kriegt man ganz schnell mit, in welcher Form und Art und Weise die Personen miteinander umgehen, welches Klima herrscht, wie die Schülerinnen und Schüler zufrieden wirken im Zusammenleben miteinander. Ich glaube, das ist etwas, was ein ganz entscheidender Faktor ist. Und als Elternteil, ich bin selber Vater von 4 Kindern, ist es mir immer ganz wichtig gewesen, dass ich auch den Eindruck habe, dass das Personal miteinander gut in Kontakt und in Kommunikation steht. Das kriegt man am Anfang und im Vorfeld nicht ganz so gut mit, aber ich glaube, da ist in den deutschen Schulen auch eine ganz große Sensibilität für dieses Thema der Kooperation entstanden, gerade durch den Ganztag.
Herr Menke, wie vermitteln Sie denn den Eltern, dass es bei Ihnen gut läuft?
Also es fängt erstmal damit an, dass wir, das haben wir jetzt gerade letzte Woche gemacht, Elternabend noch vor durchgeführt haben, bevor die Kinder eingeschult wurden, um auf das Angebot aufmerksam zu machen und die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir die Eltern auch einbinden möchten. Und da stehen wir dann auch sozusagen im Wort und werden dann auch kontrolliert, ob das so gelebt wird. Aber eine der wichtigsten Dinge, die wir haben, ist, ich hatte ja schon gesagt, wir haben keine Hausaufgaben mehr. Und da hatten sehr viele Eltern große Sorgen deshalb, weil sie dachten, ach, wenn mein Kind kann, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was mein Kind jetzt so lernt. Und diese Sorgen haben wir sozusagen ernst genommen und haben die Eltern jetzt auch dazu eingeladen, oder jetzt schon seit langer Zeit. Und also von 8 Uhr morgens bis 8.30 Uhr sind alle Eltern bei uns herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen. Und teilweise muss man manchmal auch jemand nach Hause schicken, weil es zu voll wird. Aber im Prinzip ist es so, dass sie dann morgens bei uns mit ihren Kindern gemeinsam üben können und darüber schon mal spüren, dass sie auch bei uns willkommen sind.
Und dann auch eine Unterstützung bekommen, wenn sie ihrem Kind dann vielleicht auch mal selber nicht weiterhelfen können, ne?
Das ist ja das größte Problem gewesen. Viele Eltern dachten am Anfang oder haben deshalb ihr Kind im Ganztagsbereich angemeldet, weil sie dachten, ich kann meinem Kind gar nicht bei den Hausaufgaben helfen. Ich kann es nicht unterstützen. Und da selber erleben sie das und wie sie selber auch helfen können tatsächlich, weil sie Unterstützung von jemand anders erfahren. Und mit einer der schönsten Geschichten, die ich dabei erlebt habe, war eine Mutter aus, die kam ursprünglich aus der Türkei oder war relativ zeitnah erst nach Deutschland gekommen und konnte eigentlich kein Wort Deutsch, hat aber das System verstanden und kam morgens mit ihren Kindern zu uns in die Schule und nach 2 Jahren sprach sie selber Deutsch. Also das hat sie sozusagen morgens mit den Kindern dafür sich erlernt. Und das war jetzt von uns so nicht gewollt, aber ein wundervoller Nebeneffekt irgendwie, ja.
Ja, eine schöne Geschichte, ein wundervoller Nebeneffekt. Von denen wollen wir natürlich auch noch gerne was hören. Nicht nur die negativen Seiten, was vielleicht gerade jetzt im Ganztag schon nicht gut läuft. Und eigentlich soll ja bis 2026 noch einen Rechtsanspruch geben. Also vor welchen Herausforderungen, das ist das Thema heute unserer Sendung, steht der Ganztag jetzt schon und auch in Zukunft? Welche Angebote brauchen bzw. wünschen sich Kinder und ihre Eltern? Und was macht eigentlich einen guten Ganztag aus? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns hier in der nächsten Runde. Was meinen Sie? Sie können können uns gern schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns auch an unter der 00800 4464 4464. Guter Ganztag, den soll es am besten natürlich schon jetzt geben, aber natürlich auch in Zukunft, wenn die Zahl der Plätze noch deutlich mehr steigen soll. Denn ab 2026 gilt für Erstklässler der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Entsprechend muss es in den Einrichtungen auch mehr Fachkräfte geben, die sich um die Kinder dann kümmern. Doch von welchen Fachkräften reden wir da eigentlich? Welche personelle Ausstattung braucht denn ein guter Ganztag, Herr Menke?
Also hier in Berlin ist es zumindest Vorschrift, dass die Kollegen eine Ausbildung als Erzieherin haben oder als Heilpädagogin. Und einige andere Berufe werden auch noch anerkannt, wenn sie so im Wesen verwandt sind. Aber im Prinzip müssen die alle eine volle Ausbildung haben. Und die Erzieherausbildung hier in Berlin ist auch dem Bachelor gleichgestellt, also eigentlich wie einem Studium. Aber es braucht vor allen Dingen viele, viele kreative Menschen, die einfach Spaß dran haben, sich für die Kinder zu engagieren. Und,
also Sie möchten gar nicht immer nur aufs Abschlusszeugnis gucken?
Nein, um Gottes Willen. Das finde ich, man kann ganz viel Pädagogik studieren und kann es trotzdem nicht. Ne? Also es braucht einfach auch so ein paar lebenspraktischere Menschen vor Ort, die den Kindern was geben können, was man in einer Ausbildung oder im Studium nicht lernt.
Was ist das dann zum Beispiel? Was brauchen die aus Ihrer Sicht? Was ist wichtig, was Leute, die in den Ganztag kommen, mit Quali oder mit weniger Qualifikation, was sollten die da drauf haben, sage ich jetzt mal so?
Also Quali brauchten sie schon, aber einfach so eine Leidenschaft für irgendwas. Also wir haben bei uns die AGs, die wir anbieten, die sind jetzt auch nicht so festgelegt. Die werden jedes Jahr ein bisschen geändert. Und das hängt dann mit der Leidenschaft der einzelnen Menschen zusammen. So, wenn sie selber für etwas brennen, dann können sie auch andere dafür begeistern und mitziehen und ins in die Aktion und ins Lernen bringen. Und das kann jetzt beispielsweise bei uns eine Theaterpädagogin oder eine andere Kollegin von mir, die kocht irre gerne, geht aber gleichzeitig gerne auch mit digitalen Medien um. Die macht mit Kindern eine Cook- und Blog-AG. Also die Kinder kochen was zusammen und stellen es anschließend dann als eigenen Blog ins Internet. Und so eine Geschichten einfach, dass abseits der normalen Pädagogik, sage ich mal.
Ich glaube, da wird mancher Erwachsene auch noch gerne bei Ihnen vorbeikommen. Ja,
absolut.
Gucken wir mal auf die Bildungsforschungsseite, Herr Radisch. Welche Vorgaben gibt es denn, was so die Zahl und die Qualifikationen der Betreuerinnen und Betreuer angeht? Lassen Sie uns vielleicht mal kurz bei der Zahl bleiben, weil da haben wir jetzt auch schon von den Bertelsmännern oder von der Bertelsmann-Stiftung so diese Woche ja gehört, ganz unterschiedlicher Personalschlüssel, Ost, West, aber keine klaren Vorgaben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir aus der Bildungsforschung machen ohnehin keine Vorgaben. Wir beobachten
die Sie beobachten, genau. Vorgaben. Ja, genau. Also nicht die Sie machen würden jetzt, aber erstmal die Sie beobachten, so war die Frage gemeint, genau.
Und da muss man ganz klar sagen, wir haben in Deutschland den Bildungsföderalismus und das heißt, jedes Bundesland kann selbst entscheiden, wie die entsprechenden Rahmenbedingungen sind. Es gab entsprechende Debatten und es gibt auch Leitlinien, glaube ich, für den Ganztagsbereich genauso wie für den schulischen Bereich, aber die Differenzen sind da enorm. Und das geht los, wie Herr Menke es für Berlin dargestellt hat, bei der notwendigen Qualifikation. Es gibt andere Bundesländer, da ist das etwas freier gehalten. Ich bin auch selber ganz unsicher, ob wir tatsächlich eine formale pädagogische Qualifikation brauchen. Was ich aber sicher weiß und was man aus der Forschung ganz gut beschreiben kann, ist, dass wir eine Qualifikation pädagogischer Natur benötigen. Also auch Personen, die nicht in irgendeiner Form eine formale Ausbildung oder Studium im pädagogischen Bereich durchlaufen haben, brauchen für die Arbeit in der Schule, im Ganztag, ganz dringend eine pädagogische Qualifizierung. Ansonsten laufen wir Gefahr, da Möglichkeiten auch der Förderung und der pädagogischen Unterstützung, also Förderung nicht nur im Sinne schulischer Bildung, sondern von dem, was wir in einem breiten Verständnis Bildung nennen würden, Lebensfähigkeit, erzeugen, laufen wir Gefahr, da die entsprechenden Potenziale des Ganztags weiterhin nicht in dem Umfang zu nutzen, der möglich wäre.
Es gibt aber auch Experten, zum Beispiel wie Herr Rauschenbach, langjähriger Bildungsforscher, der das aber auch kritisiert hat schon häufiger, dass es eben gar keine richtige, klare Übersicht darüber gibt, wer und wie viele Leute in welchem Ganztag arbeiten. Das macht es doch jetzt echt schwierig zu sagen, jetzt brauchen wir bis 2030, ich sage jetzt mal, über 100.000 Leute mehr, wenn wir jetzt schon gar nicht wissen, wen wir eigentlich da am Start haben.
Ja, also das ist ein recht frustrierendes Geschäft. Ich kenne Herrn Rauschenbach ja auch sehr gut. Wir waren da auch sehr lange im Austausch jetzt mit seiner Nachfolgerin in dem Bereich. Es ist eine ganz schwere Angelegenheit, wirklich zu sagen, bundesweit, welche Personen mit welcher Qualifikation, in welchem Umfang, welche Teile des Ganztags betreuen und da mitarbeiten. Das liegt aber nicht daran, dass wir darüber keine Übersicht haben könnten, sondern es liegt daran, dass wir in einer Art und Weise mit der Bildungsstatistik umgehen, die dann auch noch relativ differenziert ist in Deutschland. Es gibt Bundesländer, da wird das über die Schulstatistik erfasst, es gibt andere Bundesländer, da wird das über die Jugendhilfestatistik erfasst und es gibt Bundesländer, da wird das in beiden Systemen erfasst. Also die Erfassung ist eigentlich da, aber eben nicht in einer Art und Weise, dass wir bundesweite Übersichten erstellen können. Das, was die Bertelsmann Stiftung da gemacht hat, ist ja eine Abschätzung anhand der vorhandenen Kapazitäten und einer Hochrechnung des Personals, ganz unabhängig von der Qualifikation, bei bestimmten Schlüssen, Quoten, die erreicht werden sollen oder die man vermutet, dass man sie erreichen wird, wie viel Personal da zusätzlich benötigt wird. Das heißt also, wir können schon auf so einer groben Ebene, wie die Bertelsmann Stiftung das macht, relativ gut abschätzen, wie groß der Bedarf ist. Und die Zahlen sind enorm. Und hinzu kommen ja diejenigen, die durch Fluktuation und durch frühzeitigen oder altersentsprechenden Austritt noch ersetzt werden müssen, ersetzt in Anführungszeichen. Ne? Also wir haben einen enormen Bedarf im pädagogischen Bereich. Und es ist nicht nur im Ganztag, sondern in jedem pädagogischen Bereich an Personal.
Und jetzt nochmal auf die Qualifikationen der Betreuerin zu sprechen zu kommen. Jetzt hat ja der Bund diesen Rechtsanspruch da aufgelegt, gemeinsam mit den Ländern. Hätte der Bund denn nicht vielleicht auch noch sagen können, liebe Länder, in den Ganztagsschulen oder in den Modellen, ihr da fahrt, hätten wir gerne den und den Betreuungsschlüssel, die und die Qualifikation? Also wäre das nicht machbar gewesen?
Puh, also ich glaube, machbar und der Preis für das Machbar, das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. Machbar ist vieles, denkbar ist vieles, aber der Bildungsföderalismus ist ein wichtiges Instrument und ist den Ländern vor allen Dingen wichtig. Und ich glaube, man hat das auch in den Diskussionen gemerkt, dass das durchaus eine Auseinandersetzung dazu gab. Aber eine Festlegung zu treffen, ist schwierig, weil die Länder unter ganz verschiedenen Startbedingungen und Möglichkeiten den Ganztag ausgestalten müssen. Und insofern gibt es durchaus das Interesse an solchen Festlegungen, auch zur Orientierung für die Länder. Aber eine verbindliche Festlegung ist im Moment noch eine relativ schwierige Angelegenheit.
Sie haben im Vorgespräch mit mir vor dieser Sendung auch moniert, dass in dieser Qualifikation es eigentlich auch an Qualifikation speziell für den Ganztag fehlt. Das ist aus Ihrer Sicht wichtig. Warum?
Ja, weil wir in den pädagogischen Berufen im Moment den Ganztag als Arbeitsort noch gar nicht so richtig wahrnehmen. In der Lehrkräfteausbildung zum Beispiel wird wenig Wert darauf gelegt, wie man zum Beispiel Kooperationen oder außerunterrichtliche Lernangebote gestaltet. Also Kooperationen nicht nur innerhalb des Lehrerkollegiums, sondern eben mit anderen pädagogisch tätigen oder pädagogischen Professionen, wenn man jetzt mal die Ausbildungsschiene nehmen will. In der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung bilden wir fast ausschließlich für den Kindertagesbereich oder den außerschulischen Jugendhilfebereich aus. In der Sozialpädagogik-Ausbildung ohnehin nur für den außerschulischen Jugendhilfebereich. Wir müssen es schaffen, den Ganztag als Teil und als Qualifikationsschwerpunkt in diese pädagogischen Berufe mit einzunehmen.
Das wäre aber noch die nächste Herausforderung, bevor wir überhaupt da über die Menschen reden, die das alles machen können, wollen und werden, wäre das nochmal sozusagen auch der Reform der Ausbildung. Ich möchte unsere erste Hörerin mit reinnehmen, das ist Uta Görlich. Sie hat schlechte Erfahrungen mit der Ganztagsbetreuung gemacht. Welche, Frau Görlich?
Guten Tag. Ich möchte mich anschließen dem, was hier gerade gesagt worden ist, weil ich glaube, dass die schlechte Erfahrung daher kommt, dass die in erster Linie Frauen keine Ausbildung haben, die hier den Ganztag für meinen Sohn und andere Kinder gestalten sollten. Die waren schlichtweg überfordert.
Ja, beschreiben Sie mal, wie hat sich das deutlich gemacht oder woran haben Sie das erkannt, dass da eine Überforderung war?
Ich gebe mal zwei Beispiele. Es ist mehrfach vorgekommen, dass die Mittagsbandbetreuerinnen mit den Kindern wieder in die Schule reingegangen sind und Kinder vergessen haben und es gar nicht aufgefallen ist, dass Kinder fehlen. Das sind Erstklässler, die sind 7 Jahre alt und die Türe wird dann abgeschlossen in der Schule und die Kinder stehen dann da und man kann nur hoffen, dass sie nichts machen, was sie nicht tun sollten. Ein anderes Beispiel. Mein Sohn ist von einem anderen Kind in den Bauch gebissen worden. Und zwar so, dass man den Biss hier wochenlang gesehen hat. Ich bin nicht dazu kontaktiert worden. Ich habe keinen Kontext. Ich weiß nicht, was passiert ist und warum. Ich weiß nur so, dass die Frequenz an Gewalt und an fehlender Möglichkeit, sich zu entspannen, von meinem Sohn so doll geworden ist, dass er mich gebeten hat, dass er da nie wieder hin muss. Und das ist für uns schwierig, weil wir beide berufstätig sind. Ich bin bei uns auch die Hauptverdienende. Mein Mann arbeitet im Schichtsystem und jetzt versuchen wir, das irgendwie zu arrangieren.
Das heißt, Ihr Sohn ist jetzt nicht mehr im Ganztag und Sie haben jetzt auch keine Auswahl noch für andere Ganztagsoptionen.
Wir haben uns jetzt erkundigt und werden einen Schulwechsel vornehmen für das Kind. Und ein Kriterium war, dass die neue Schule, wo er hinkommt, Nachmittagsbetreuung durch qualifiziertes Personal hat, sprich dessen Erzieherinnen und Sozialpädagogen und keine 450-Euro-Kräfte, die das als Rentnerinnen zum Aufstocken nutzen oder aus anderen Gründen. Genau der entscheidende Punkt gewesen, ja.
Frau Göllig, wir haben ja eben auch schon mal darüber gesprochen, wie transparent das auch für Eltern ist, zu erkennen, ob ein Ganztag schon gut läuft, wo sie sich vielleicht noch einbringen müssen und diese Dinge. Wie haben Sie sich denn erkundig gemacht oder haben Sie, welchen Eindruck hatten Sie vorab oder konnten Sie das in irgendeiner Form schon erkennen?
Ja, da musste ich auch schmunzeln, weil sie ja vorher meinte der eine Kollege, man kann sich erstmal auf der Webseite kundig machen. Das haben wir natürlich getan und die war ganz toll. Nicht nur die Webseite.
Ja, Sie sehen es.
Ja. Auch der Flyer war ganz toll. Und das echte Leben war ehrlich gesagt, also ich bin geschockt. Ich bin wirklich geschockt. Ich bin ein Freund von Diversity. Wir haben im Ausland gelebt, jahrelang mein Mann und ich. Und ich habe gedacht, toll, mein Kind kommt in eine Schule, die sehr groß ist und geprägt ist von vielen verschiedenen Kulturen und sozialen Hintergründen. Und ich sage jetzt mal, ist etwas unprosaisch. Das ging voll in den Ofen. Ich finde das so eine tolle Chance. Und auch das ist bei Ihnen vorher angesprochen worden. Wenn man das richtig strukturiert angeht, mit Fachkompetenz, den Kindern zeigt, guck mal, das ist anders und das ist gut, weil. Und genau das passiert nicht, weil die Menschen, wie gesagt, die das machen, einfach 450-Euro-Kräfte. Und zu dem Schlüssel, das sind 15 450-Euro-Kräfte und eine 80%-Kraft, die sozialpädagogisch ausgebildet ist. Also der Schlüssel, den weiß ich seit vergangener Woche, der hat mir echt die Schuhe ausgezogen.
Möchte jemand aus der Runde sich dazu äußern? Hm. Frau Gotte, höre ich, ja?
Ja. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wir Eltern wünschen uns, dass Schule ein sicherer Ort ist und dass der Ganztag, dass die Ganztagsangebote auch Sicherheit vermitteln. Und das ist genau das, was bei uns in den Schulelternräten und in den Kreiselternräten ein großes Thema ist, wenn eben solche Sachen halt vorkommen. Und unsere Erfahrung ist auch, dass es tatsächlich dann am Personal liegt. Obwohl ich sagen muss, und da muss ich auch die Lanze brechen für die Pädagogen, wir haben schon wirklich also hochqualifiziertes Personal an vielen Ganztagsschulen. Und gerade im Hot-Bereich haben wir ja vor einigen Jahren sehr begrüßt, dass sich ganz viele Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen entschieden haben, in die Hot-Betreuung zu gehen. Das hat natürlich auch die Hot-Betreuung in vielen Bereichen aufgewertet. Und insgesamt setzen wir uns ja auch für die gemeinsamen Fortbildungen der multiprofessionellen Teams ein. Das ist nur im Hot-Bereich nicht ganz so wie dann an der weiterführenden Ganztagsschule, wo dann eben die Sozialarbeiter und dann vielleicht noch eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe und dann vielleicht sogar auch noch Schulkrankenschwester. Das ist ja das, was wir uns an Ausstattung wünschen. Und wichtig eben ist, da möchte ich Herrn Radisch auch noch mal unterstützen, was er vorhin gesagt hat, dass eigentlich alle in Kommunikation treten müssen und eigentlich alle die gleichen Fortbildungen, also habe ich das nämlich vorhin verstanden, auch erfahren müssen, dass das eben zusammenwächst.
Herr Menke möchte auch noch was sagen. Der unterstützt Sie da schon sehr, Frau Gotte. Was wollen Sie sagen,
Herr Menke? Mir tut erstmal die schreckliche Erfahrung, ihr hören, total leid. Da kriegt man wirklich, also stellen eigentlich die Nackenhaare hoch. Nein, es braucht wirklich so Konzepte von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends. Und dann muss es immer nach demselben Weg gearbeitet werden. Und das ist total wichtig, dass die verschiedenen Professionen an der Schule zusammenkommen. Also beispielsweise bei uns ist es völlig selbstverständlich in Dienst- und Stundenplänen ausgewiesen, eine wöchentliche Teamzeit der Klassenleitung mit den Erzieherinnen, die auch in dieser Klasse arbeitet und die am Nachmittag die Kinder haben, damit die in den Austausch gehen können. Und es muss am Vormittag dieselbe Regel gelten wie am Nachmittag. Und wenn am Vormittag was passiert, müssen Eltern informiert werden und am Nachmittag natürlich genauso. Und gerade auch zum Thema Fortbildung, auch da haben wir gerade bei uns 3 sehr anstrengende, aber intensive und bereichernde Studientage beispielsweise durchgeführt fürs gesamte Kollegium natürlich, also für alle ErzieherInnen, LehrerInnen und SchulleferInnen zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Wo ist das im Alltag zu finden? Was können wir dagegen tun, aktiv und so?
Das heißt, so Krisenmanagement kann nur funktionieren, wenn halt auch beide Ebenen, also der Vormittag und der Ganztag, also das Personal da an einem Strang zieht, zusammenarbeitet, sich austauscht.
Ich würde noch ein bisschen ganz...
Bin ich noch auf Leitung? Ich weiß es gar nicht genau.
Doch, Sie sind noch da, okay. Genau.
Also gut, ich würde das absolut unterstreichen und dazu gehören die Eltern. Mhm. Ich vermisse es in der aktuellen Situation vollkommen, dass die Eltern nicht aktiv eingebunden und dann auch positiv bestimmte Regeln und Verhaltensmuster unterstützen können. Findet im Moment aus meiner Sicht für mich nicht statt und das fehlt mir.
Mhm. Jetzt, darf ich? Ja, Herr Menk. Höre ich? Oder wer war jetzt?
Nee, Herr Radisch.
Herr Radisch, Radisch wollte sich jetzt mal melden. Dann gleich wieder Herr Menke, so in der Reihenfolge vielleicht, ja.
Ich wollte aber Herrn Menke eigentlich nicht abwürgen, aber ich glaube, das, was die Hörerin gerade nochmal gesagt hat, was auch Herr Menke ja im ersten Teil schon sehr gut dargestellt hat, ist, es gibt 2 Dinge, die an der Ganztagsschule anders laufen und anders laufen müssen. Und das sind die Elternarbeit und es ist die Kollegienzusammenarbeit. Was Herr Menke gerade nochmal gesagt hat mit der Teamzeit, die im Stundenplan bei ihm verankert ist. Das ist etwas, was an normalen Schulen, normal in Anführungsstrichen, im Moment immer auch im Arbeitszeitmodell der Lehrkräfte scheitert. Die Arbeitszeit der Lehrkräfte wird ja ausschließlich an den abzuhaltenden Unterrichtsstunden festgemacht. Und ich glaube, wir brauchen da auch einen ganz großen Schritt vorwärts, dass wir Arbeitszeit von pädagogischen Fachkräften so etwas wie Zusammenarbeit und Vorbereitungszeiten strukturell verankern. Und Elternarbeit, und das ist, glaube ich, die Erfahrung Ihrer Hörerin, ist ein ganz wichtiger Baustein, gerade wenn es an solche krisenhaften Momente geht. Aber ich kann auch Bundesländer verstehen, die in der Suche nach Personal, ausgebildetem Personal, große Probleme haben und trotzdem Ganztagsangebote unterbreiten müssen und wollen.
Ja.
Und dann kann es aber zu solchen Situationen führen, was im Einzelfall immer wirklich ganz schreckliche Erfahrungen für die einzelnen Personen macht. Also das tut mir immer außerordentlich leid, wenn ich so etwas auch in der Beratung von Schulen immer wieder mitbekomme.
Aber zeigt ja umso mehr dieses Beispiel, was wir jetzt nur so aus Ihrer Perspektive natürlich geschildert bekommen, Frau Görlich, müssen wir jetzt fairerweise auch nochmal sagen. Aber trotzdem zeigt aber auch, wenn diese personelle Struktur wirklich so da ist, wie Sie sie beschrieben haben, wie wichtig das eben ist, dass das nochmal anders unterfüttert wird, oder?
Ja, ich habe übrigens mit anderen Eltern mich zusammengetan. Wir haben um ein Gespräch gebeten mit der Schulleitung und dem Schulträger. Das war mittelmäßig erquicklich, ich sage es jetzt mal so. Und was mir da wirklich fehlt, ist, dass man klar sagt, das ist, was wir leisten können, das ist, was wir nicht leisten können. Hier brauchen wir eure Unterstützung als Eltern. Das erwarten wir von den Kindern, so und so läuft. Also das Thema Kommunikation, was Sie mehrfach angesprochen haben, das finde ich ein ganz wichtiges. Und das Zweite ist, dass man ausgebildetes Personal haben muss, das haben Sie jetzt auch schon mehrfach gesagt, und zwar nach einem neuen Plan. Lehrer müssen anders unterrichten oder ja, die müssen eine andere Struktur haben, die müssen andere Dinge lernen, das muss mehr Hand in Hand gehen. Und die Menschen, die hinten raus jetzt die Kinder weiter betreuen, die müssen auch insbesondere zu dem Thema Diversity, also Diskriminierung, ich kann sagen, der beste Freund von meinem Sohn, der hat eine asiatische Mutter, ja, der wäre gerne, ja, also wäre gerne ein Mädchen, glaube ich, und da können Sie sich vorstellen, wie es dem geht. Das ist schlimm. Da diskutieren Kinder in der ersten Klasse, ob man für oder gegen Putin ist, die zum Teil russischer Abstammung sind. Mein Sohn kommt mit einer ukrainischen Flagge auf der Maske in der Schule, da geht es dem aber richtig gut. Und es wird nicht adressiert. Man muss solche Themen adressieren und sagen, hier sind wir in einer Gesellschaft, in der diese Regeln gelten und die gelten für alle.
Das ist natürlich jetzt nochmal ein generelles Thema, so Schulkultur und wie das. Aber Sie haben, finde ich, sehr viele interessante Punkte reingebracht. Herr Menke wollte sich, glaube ich, aber auch nochmal äußern.
Ja, ich wollte eigentlich nur kurz darauf eingehen. Sie hatten vorhin gesagt, der Unterricht und der Ganztagsbereich. Allein das macht so ein bisschen was deutlich. Wir sind alle der Ganztag, und zwar von 6 bis 18 Uhr. Und die einen machen Unterricht und die anderen machen eine andere Arbeit, aber es gehört zusammen als ein Projekt. Und so muss man das auch definieren. Und das war vorhin schon mal, als gesagt wurde, dass der Beruf in der Ganztagsschule eigentlich neu erfunden werden muss. Und zwar sowohl für Lehrerinnen als auch für Erzieherinnen. Dass es ein ganz neues Tätigkeitsfeld ist. Oh, gut, in Berlin jetzt nicht mehr so, aber so vom Prinzip her ist es ein neues Tätigkeitsfeld und darf sich auf keinen Fall nur auf irgendwelche Betreuungszeiten beschränken. Das wäre ganz schrecklich.
Dann absolut.
Bestätigung. Frau Görlich, dann danke ich Ihnen erstmal, wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und vielleicht noch eine letzte Frage, wenn wir jetzt über die Perspektive Ganztagsbetreuungsausbau reden. Da haben Sie auch gesagt, es soll eigentlich deutlich gemacht werden, jetzt auf Ihre Schule bezogen vielleicht eher mal, was können wir leisten, was können wir nicht leisten. Was würden Sie sich denn dann eigentlich so perspektivisch wünschen, dass sich dann vielleicht Bund und Länder auch ehrlich machen und sagen, wir haben gar nicht diese Kräfte bis zum Zeitpunkt 2026. Hier zwitschert es aus irgendwelchen Gründen in der Leitung.
Es tut mir leid, ich stehe ja gerade am Straßenrand und da spielen jetzt Kinder.
Ach so. Okay, dann vielleicht noch ganz kurz. Würden Sie sich dann eher dafür aussprechen, dass man diesen Rechtsanspruch noch schiebt? Oder ist das genau das falsche Signal?
Ich sage das jetzt undurchdacht. Mein Bauchgefühl sagt mir, nee, man sollte es nicht verschieben, weil immer mehr Leute davon wirklich abhängig sind. Und zugleich muss man ehrlich sein, dass man sagt, das ist, was wir leisten können und das ist, was wir nicht leisten können. Das würde mir zum Beispiel helfen, dass ich weiß, okay, dann muss ich mein Kind so und so besser unterstützen. Oder ich muss mir vielleicht doch noch ein Au-pair suchen, das ergänzend da sein kann. Was auch immer das ist, Ehrlichkeit ist für mich wichtig und zugleich der Ganztag. Und was für mich am wichtigsten ist, ist, dass man deutlich mehr rein investiert. Ich denke immer, die Kinder, die wir hier heute haben und die gewisse Verhaltensweisen lernen. Also ich sage hier nochmal ein anderes Beispiel. Es ist seit 3 Jahren bekannt, dass an der Bushaltestelle dieser Schule große Kinder, kleine Kinder verprügeln. Und die Schule kriegt es nicht hin, hier eine Aufsicht hinzustellen. Das haben wir jetzt letzte Woche angemerkt. Ich hoffe, ändert sich jetzt was. Was lernen denn diese Kinder, die da geprügelt werden? Und was lernen die, die prügeln? Das ist die Gesellschaft von morgen. Und wenn wir da heute nicht rein investieren, das kostet uns morgen auf vielen Ebenen ganz deutlich viel mehr. Das ist mein Wunsch.
Frau Görlich, gar nicht so undurchdacht, wie Sie es gerade noch angekündigt haben. Ich danke Ihnen für alle und für viele Punkte, die Sie hier in diese Diskussionsrunde erstmal eingebracht haben.
Ja. Dankeschön.
Dann vielleicht noch mal zurück in die Runde, ohne jetzt Gezwitscher von der Straße. Wir haben jetzt viel über Personal gesprochen, über eine wichtige Größe, die auch wichtig ist für den Ganztag, haben wir noch gar nicht gesprochen, ist der Raum. Der wird ja immer gerne so als dritter Pädagoge bezeichnet. In manchen Innenstandlagen ist es jetzt schon schwierig, Schulbauten zu erweitern, zu erneuern und all diese Dinge mehr oder überhaupt neue Schulen zu bauen. Wie wichtig ist es da oder welche Konzepte sind da notwendig, dass auch dieses Modell funktionieren kann?
Ich könnte einfach mal aus der Praxis an der Stelle reden. Ich finde, wo immer es geht, bräuchte es wirklich getrennte Räume von Unterricht und FIP, wie wir in Berlin sagen. Einfach das zum einen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, auch Schule im anderen Kontext zu erleben, das auch Atmosphäre spüren. Und zum anderen ist bei Doppelnutzung ist so viel Konfliktpotenzial vorgegeben. Das sind jetzt meine Materialien, die dürfen nicht durcheinander kommen oder ich möchte gerne was stehen bleiben bis morgen. Also wo immer es geht, bräuchte es wirklich Schwerpunkträume. Und ich fand, es war mal ein relativ guter Ansatz hier in Berlin, da gab es eine Quadratmeterzahl, die war vorgeschrieben. Also ich arbeite ja für einen freien Träger. Wir hatten damals, ich glaube, 3 Quadratmeter pro Kind vorgeschrieben. Und anhand dieser Quadratmeterzahl durften wir die Kinder aufnehmen. Das ist einfach gestrichen worden. Heute darf man gerne in die Doppelnutzung reingehen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man an dieser Stelle immer wieder auch auf Qualität achtet. Und es braucht einfach einen anderen Raum, ganz eindeutig. Ne? Und
Herr Radisch, Sie unterstützen schon so aus dem Hintergrund.
Ja, Entschuldigung, es hält mich immer nicht. Ich muss vielleicht das Mikro ausmachen, aber
nee, alles gut, wir sind in einem Gespräch, im Austausch, jeder darf sich einbringen.
Wir brauchen ganz dringend Festlegungen für die räumliche Gestaltung. Ja. Ich halte wenig von solchen Quadratmeterzahlen. Es klingt immer so ein bisschen nach Stallhaltung und besserer Stallhaltung.
Ja.
Aber wir brauchen so etwas. Wir brauchen Ausstattungsmerkmale, wir brauchen Raumgrößen, damit Schulbau sich daran orientieren kann. Und zu dem, was Sie nochmal gesagt haben, mit dem, es ist im Moment schon schwierig, Schulen oder Gebäude für Schulen zu finden und Schulneubauten in Innenstadtlagen zu realisieren. Es ist noch nicht lange her, da haben wir über Schulschließungen geredet. Mhm. Und das nicht nur in der Fläche, sondern auch in städtischen Räumen. Und man hat damals schon darauf hingewiesen, dass diese Gebäude eigentlich nicht anderen Zwecken zugeführt werden, sondern vorgehalten werden, da wir wissen, dass Schülerzahlen sich immer zyklisch entwickeln. Und da hat man einiges versäumt. Und jetzt muss man die Ehrlichkeit haben und sagen, das, was wir da versäumt haben, das verursacht jetzt, dass wir bestimmte Dinge mehr investieren müssen und in die Hand nehmen müssen. Und das muss dringend geschehen.
Aber wie können so Lösungen aussehen, frage ich mich wirklich.
Das wird man im Einzelfall, glaube ich, sehen. Herr Menke hat angesprochen, dass es bei ihm an der Schule offensichtlich so ist, dass man Doppelnutzungen versucht zu vermeiden. Es gäbe auch in einigen pädagogischen Fällen gute Begründungen für eine Doppelnutzung. Mhm. Nämlich dann, wenn man sagt, also man kann es schaffen, es gibt das Konfliktpotenzial, aber Herr Menke, Konflikte regen auch zum Austausch und zur Zusammenarbeit an. Und das Zweite ist, gerade bei Schülerinnen und Schülern, wo wir wissen, dass Schulversagen droht oder dass Schulängste existieren, kann es auch wichtig sein, dass im selben Raum ein anderer pädagogischer Umgang kennengelernt wird, damit das eben nicht zu so einer räumlichen und dann auch strukturellen Trennung der Wahrnehmung von Schule kommt. Der böse Unterricht und der gute Ganztag, ich überspitze jetzt sehr, ne?
Ja.
Aber solche Dinge haben wir auch in der Forschung gesehen, dass man da sehr darauf achten muss, wie man das Konzept gestaltet. Es gibt, wie gesagt, keine Hinweise darauf, dass das eine besser sei als das andere, sondern es kommt immer auf die individuelle Situation vor Ort an. Und das heißt Situationsanalyse, pädagogische Überlegung und Begründung und dann Gestaltung.
Frau Gotte, wie wichtig ist Ihnen das Raumthema als Bundeselternrat?
Ja, also ich kann das nur unterstützen, dass die Räumlichkeiten getrennt werden sollten. Wir beobachten das seit Jahren mit Sorge und inzwischen öffnen sich dann auch die Schulentwicklungsplaner den Elterngeräten gegenüber und unterstützen uns auch, weil gerade im ländlichen Bereich, aber nicht nur im ländlichen, wurden sehr, sehr viele kleine Landschulen in den letzten 2 Jahrzehnten geschlossen und Neubauten geplant, die jetzt schon viel zu klein sind und dann nach 10 Jahren Anbauten benötigen. Und das ist also natürlich absolut kontraproduktiv gelaufen. Und die Schulentwicklungsplaner haben da eben auch, was eben der Herr Radisch sagte, dann eben gewarnt und gesagt, wenn wir einmal eine Schule zugemacht haben, wir können sie nicht vorhalten. Ne? Wir müssen sie veräußern. Das funktioniert nicht von den Kosten nicht. Und vor diesem Problem stehen wir jetzt, dass also Schulen, die vor Jahren zum Beispiel geschlossen werden sollten, jetzt gerade noch so offen gehalten wurden und nun aus allen Nähten platzen und eigentlich auch schon einen Anbau benötigen, weil eben gerade der Hott sich so im Zuge des Ganztages in der Schule ausgebreitet hat und ungenutzte Klassenzimmer jetzt plötzlich als Hottraum benötigt werden. Also da ist wirklich viel versäumt worden, viel geplant worden und wir, Entschuldigung, noch ein Satz, dann bin ich fertig. Und wir fordern auch in allen Elternvertretungen immer Standards. Das ist auch der Föderalismus, das unterschreibe ich auch, was von Anklang ist, ist einfach
letzter
so.
Der
ist gut und wichtig, der Föderalismus. Föderalismus unterschreibe ich, aber wir brauchen trotzdem einheitliche Standards.
Okay, ich möchte nämlich schon fast zum Fazit und Ausblick vielleicht noch kommen und jedem von Ihnen noch eine kurze Möglichkeit dazu geben. Der Rechtsanspruch kommt, sollen wir uns da ehrlich machen und sagen, kann lieber noch ein bisschen warten und wir machen es lieber vernünftig, Herr Radisch? Was wäre Ihr Ausblick oder Ihre Forderung?
Nein, wir haben Zeit, also nicht, wir haben Zeit zu warten, sondern wir haben ja noch eine gewisse Zeit und es ist zu schaffen, Qualitätsstandards festzulegen und darüber zu diskutieren und Ausbildungen so zu gestalten, dass sie attraktiv sind und wir Personal für gute Ganztagsgestaltung gewinnen können. Also ich bin nicht für Aufschieben, wir brauchen den Ganztag, die Gesellschaft braucht ihn und wir haben die Zeit und deswegen gibt es ja auch diese Vorlaufzeit, ihn entsprechend auf die Beine zu stellen und zu gestalten.
Mieke Menke, noch ein abschließendes Wort von Ihnen.
Ich möchte einfach allen Mut machen an der Stelle. Natürlich brauchen wir jetzt diesen Anspruch. Und also im Jahr 2005 haben wir angefangen mit 36 Kindern. Heute sind wir bei über 500. Also es darf sich auch was aufbauen. Also man kann nicht immer von vornherein schon alles fertig auf dem Tablett liefern. Und habt mal einfach Mut und freut euch auf den Ganztag. Das ist gut.
Frau Gotte, schaffen Sie das noch in 5 Sätzen? Ein kurzes Fazit von Ihnen.
Ich habe es sogar kürzer. Wir unterstützen den Rechtsanspruch, weil Rechtsansprüche sind einklagbar und dann geht es vorwärts.
Ich danke meinen Gesprächsgästen. Zuletzt zu hören Christiane Gotte, Vorsitzende des Bundeselternrates, Mieke Menke, Koordinator des Ganztags an der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding, Falk Radisch, Professor für Schulpädagogik an der Universität Rostock mit Forschungsschwerpunkt Ganztag. Ihnen allen vielen lieben Dank und alle, die sich per Mails und auch Anrufen an dieser Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.